NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. März 1676. Der Geburtstag des ungarischen Nationalhelden Franz II. Rákóczi.
Der Flüchtling ist bei den Türken gelandet, beim alten Erzfeind. Ausgerechnet der Sultan gibt ihm Asyl, diesem Ungarn, dem Fürsten Franz II. Rákóczi. Der Exilant kann dort mit seinem gesamten Hofstaat seinen Lebensabend verbringen, in der Nähe von Istanbul. Die Türken behandeln ihn gut, distanziert aber respektvoll. Doch ständig packt Rákóczi das Heimweh nach der alten Heimat, nach Ungarn. Das Rákóczi-Lied soll schon zu seinen Lebzeiten entstanden sein, bis heute so etwas wie eine archaische Nationalhymne Ungarns. Schmachtend, weinerlich, die Lamoyanz dieses großen Verlierers traf den Nerv der ungarischen Seele, sagt György Dálos, selbst Ungar und Historiker.
Die Ungarn neigen zu einem Selbstmitleid. Das falsche Selbstbild der Ungarn nährte sich aus diesen Katastrophen. Also wir waren immer nur geschlagen. Wir wollten das Christentum und Europa schützen und der undankbare Westen.
Der undankbare Westen, das war schon das Lebensthema Rákóczis. Als er heute vor 340 Jahren geboren wurde, da standen in Ungarn die Türken. Genauer gesagt, das Osmanische Reich. Das war zu ertragen. Der Sultan verlangte von Christen und Juden nur überschaubare Steuern. Unter dem Halbmond ließ es sich leidlich leben. Dann folgte die große Belagerung Wiens und die vernichtende Niederlage der Muslime. Da war Franz VII, Sohn der reichsten ungarischen Adelsfamilie aus Siebenbürgen.
Sie waren die größten ungarischen Magnaten.
Eine Familie, die sich traditionell mit dem zudringlichen Nachbarn Österreich anlegte. Die Rákóczis wollten ihr altes, starkes Königreich Ungarn zurück. Aus der Zeit vor der türkischen und österreichischen Besatzung.
Sie waren eine der ersten Herzogfamilien Europas. Und die hatten alle eine sehr starke, europäisch orientierte, katholische Erziehung.
Doch das war den Österreichern nicht katholisch genug. Der berüchtigte österreichische Kardinal Kolonitsch soll seine Ungarn-Politik so beschrieben haben.
Ungarn soll versklavt, an den Bettelstab gebracht und dann katholisch werden.
Also sie haben den Ungarn immer schon misstraut und das waren in ihren Augen doch Barbaren und Heiden.
Mutter und Sohn Rákóczi wurden getrennt. Klein Franz kam in die Hände des Kardinals Kolonitsch und wurde in Böhmen bestens ausgebildet, um ihn für Österreich einzunehmen. Franz studierte in Prag, reiste nach Italien und durch Europa. 6 Sprachen beherrschte er, ein schöner Geist, der sich eine bildhübsche adelige Frau angelte, die anderen Damen darüber aber auch nicht vergaß. Politik interessierte ihn nicht, ein Mann der schönen Worte.
Der österreichische Pinsel malt die Ungarn mit derben Zügen dunklen Farben.
Doch während Franz sich beim Glücksspiel und der Jagd vergnügte, kamen die Ungarn auf den Hund. Österreichs Besatzungsherrschaft entwickelte sich zum Terrorregime mit drückenden Steuern für das ausgeblutete Land. Ein kaiserlicher Feldmarschall schrieb, dass die Ungarn in den ersten 2 Jahren unter Österreich mehr Steuern zahlen mussten als zuvor in 100 Jahren unter den Osmanen. Bei den Türken gab es weitgehende Religionsfreiheit, unter den Österreichern null Toleranz, betont Historiker György Dálos.
Und sie haben einen Terrorfeldzug gegen Protestanten, gegen Ungarn angefangen, der militärisch und politisch keinen Sinn hatte.
Die Ehefrauen der Zahlungsunfähigen wurden vergewaltigt, zur Tilgung der Schulden. Den Frauen wurde in Anwesenheit ihrer Männer Gewalt angetan. Andere wiederum wurden ausgepeitscht. Einige von ihnen starben an den Folgen dieser Auspeitschungen.
Die Deutschen, damals gleichbedeutend mit den Österreichern, wurden zum Hassobjekt.
Die Deutschen haben uns von den Türken befreit. Wer befreit uns von den Deutschen?
In Ungarn gab es immer wieder Aufstände. Der stämmige Rákóczi mit langen Haaren und Zwirbelbart sollte die Führung übernehmen, doch er wollte lange Zeit nicht.
Er war dann überzeugt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, diesen Aufständischen zu helfen.
Rákóczi kannte die Welt genug, um zu wissen, dass das kleine Ungarn große Verbündete brauchte, wenn es etwas erreichen wollte. Die Chance kam 1701. Mit dem Spanischen Erbfolgekrieg. Es ging um die spanische Krone. Die Habsburger wollten sie behalten, der aufstrebende Sonnenkönig in Paris sie für Frankreich gewinnen. Rákóczi hing sich an den Franzosen.
Er hat den Brief geschrieben an den Sonnenkönig und wollte eine Allianz gegen die Habsburger machen. Dieser Brief wurde abgefangen von dem Wiener Hof und Rákóczi wurde daraufhin eingesperrt.
Im Gefängnis von Wiener Neustadt, wo bereits sein Großvater hingerichtet worden war. Doch seine kluge Frau schmiedete einen Fluchtplan. Er konnte die Gitterstäbe seiner Zelle durchsägen und als Soldat verkleidet fliehen.
Mit Hilfe wirklich von der Bestechung des Kommandeurs dieser Festung, der dann deswegen hingerichtet wurde von den Österreichern.
Rákóczi ging nach Polen. Dort traf er auf eine erbärmliche ungarische Truppe. 250 Infanteristen, 50 Reiter, ein paar hundert Bauern, viele davon barfuß, bewaffnet mit Sensen und Gabeln. Doch der glänzende Fürst zog die Massen an und lebte selbst durchaus standesgemäß, ging jagen, widmete sich der katholischen Theologie und den Frauen. Franz konnte allerdings auch bis zu 80.000 Kämpfer hinter sich scharen und viele Adlige für seine Sache begeistern.
Er hat ein Manifest erlassen, mit diesen berühmten lateinischen Anfangsworten recrudescunt inclite gentis Hungariae vulnerat.
Die offenen Wunden der edlen ungarischen Nation brechen auf.
Nation und Volk, das war in Ungarn ein feiner Unterschied.
Die Nation war das Adel und das Volk waren die Leibeigenen oder die Bürger.
Beide trennten Welten, ganz reich gegen ganz arm. Magnaten gegen Kurutzen.
Die Kurutzen, die eigentlich die einfache Volk war, die hießen auch Talpasch, also auf den Füßen, Fußvolk. Davon ist dann das deutsche Wort Talpasch geworden. Und Rákóczi begann eigentlich mit einer Koalition, also Koalition der Adeligen und Bauern.
Mit Erfolg. Österreichs Truppen waren im Westen gebunden, so konnten Rákóczis Kurutzen große Teile Ungarns besetzen und einzelne Gruppen von Kämpfern tauchten sogar vor Wien auf. Rákóczi sorgte für eine bessere Ausrüstung der Bauern, ließ Waffenmanufakturen errichten. Das Bündnis mit dem Sonnenkönig funktionierte arbeitsteilig, Frankreich zahlte und die Ungarn kämpften. Das Modell verlor allerdings bald an Kraft. Frankreichs Truppen erlebten im Spanischen Erbfolgekrieg eine derbe Niederlage. Der Glanz des Sonnenkönigs verblasste. Vorbei der Traum, gemeinsam mit Rákóczi auf Wien zu marschieren. Nun waren die ungarischen Magnaten in der Pflicht. Doch von ihrem Geld wollten sie sich nur ungern trennen, nicht einmal für die heißgeliebte Nation. Das bemerkten auch niederländische Delegierte, die von ihrem Kampf gegen die habsburgischen Besatzer berichteten.
Da waren die Niederländer im ungarischen Hof, also beim Rákóczi. Und der ungarische Adel erschien in voller Schmuck. Das heißt, sie hatten überall Brokaten, Diamanten und irgendwelche goldenen Schmuck einfach an der Kleidung. Und angeblich sagte sehr höflich der holländische Diplomat, ja, wenn Sie all diesen Schmuck von Ihrem Kleid entfernen und Sie einfach zum Zweck des Kampfes gegen die Habsburger benutzen, dann werden Sie vielleicht mehr Erfolge haben.
Die ungarischen Kriegsziele waren zwiespältig. Der Adel wollte Unabhängigkeit von Österreich. Die Kurutzen, die Bauern, wollten ein Ende der Leibeigenschaft. Entsprechend zogen sich Adelige mehr und mehr aus dem Krieg zurück und wechselten auf die österreichische Seite. Nur Franz Rákóczi ging mit gutem Beispiel voran. Er gab seinen Bauern Freiheiten und öffnete seine Schatullen.
Dieser Krieg wurde größtenteils aus Rákóczis Geldbeutel finanziert. Also er hat das privat finanziert.
Das, was die Aufständischen zusammenhielt, war der Hass gegen Österreich. Auf einem Landtag hielt das Protokoll diese Worte des Hauptredners fest.
Zum Teufel! Von heute ab ist der Kaiser Josef nicht unser König. Wir sind eher bereit, in einer Stunde zu sterben, als eine ewige Sklaverei zu erdulden.
Große Worte, die nicht mehr lange nachhalten. Die Österreicher konnten mehr Truppen von der französischen Front abziehen und gegen die ungarischen Kämpfer werfen. Rákóczi musste eine empfindliche Niederlage einstecken, aber er wollte nicht aufgeben. Seine Anhänger boten Franz Rákóczi die ungarische Königskrone an, doch der war klug genug, sie abzulehnen. Er wusste, ohne europäische Großmacht als Partner konnte Ungarn nicht gegen Österreich bestehen. Er bot die Krone dem bayerischen Kurfürsten an, dem Schwedenkönig und am Ende sogar dem russischen Zaren. Während Rákóczi im Ausland verhandelte, kühlten daheim in Ungarn seine Adeligen ihren Hass gegen Österreich ab und putschten gegen ihren Anführer, berichtet Historiker Jörg Dalosch.
Diese ungarische Aristokratie und die katholische Kirche teilweise, die unterstützte zunehmend die Habsburger. Und dann haben die hohen Herren einen Staatsstreich gemacht.
Während Rákóczi im Ausland war, schloss sein Statthalter Frieden mit den Österreichern. Er kapitulierte. Österreichs Führung hatte inzwischen gelernt. Sie versprach Amnestie, gewährte Religionsfreiheit und garantierte den kooperierenden Adeligen ihren Besitz. Mit Speck fängt man Mäuse. Rákóczi allerdings kam nie mehr zurück. Er ging nach Versailles an den Hof des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Und machte dort den Tokaja-Wein populär. Als das Geld knapp wurde, betrieb er, selber ein leidenschaftlicher Zocker, in seinem Haus einen Spielsalon. Nach 3 Jahren allerdings zog er weiter ins Osmanische Reich. Der Sultan hatte ihm Hoffnung gemacht auf eine Neuauflage des Kampfes gegen Österreich, doch die großen Zeiten waren für beide vorbei. Den Ungarn nahm sowieso niemand mehr recht ernst.
Er hat auch immer wieder, wenn etwas in Europa aufflackerte, da wollte zuerst Rákóczi und dann sein Sohn unbedingt mit irgendwelchen militärischen Truppen daran beteiligen. Aber niemand wollte dieses Bündnis.
Der Fürst ohne Land betrieb stattdessen theologische Studien, jagte und schreinerte. Umgeben von Getreuen, unter denen sich einige befanden, die treu und brav Informationen nach Wien verkauften.
Und das war so ein trauriges, melancholisches Leben mitten in einer osmanischen, sehr freundlichen, aber trotzdem nicht christlichen Umfeld. Und da starb Rákóczi an Krebs.
Mit 59 Jahren.
Also er war schon ein großer Verlierer.
Die Österreicher hatten aus dem Rákóczi-Aufstand gelernt, dass Zwangsbekehrung und Terror kein Land befrieden können. Diesen indirekten Erfolg hatte Rákóczi immerhin. Ungarn wurde mehr und mehr eine Art zweites Standbein der österreichischen Monarchie. Nach Rákóczi wurde Marschmusik benannt. Franz Liszt setzte ihm in den ungarischen Rhapsodien ein Denkmal. Am Ende entstand 1867 die K&K-Monarchie, die kaiserlich-königliche Doppelmonarchie. Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Österreich stellte den Fürsten, aber die Ungarn profitierten auch massiv.
Ungarn hatte dafür die Herrschaft über Kroatien und die Herrschaft über die Rumänen zum Beispiel bekommen. Also die größere Freiheit für Ungarn bedeutete, dass sie andere Völker unterdrücken können, mit österreichischer Genehmigung.
Mit dem Ersten Weltkrieg kam der Niedergang. Vom großen Ungarn blieb nur ein Bruchteil. Aus dem rechten Arm der Großmacht war wieder ein kleines Land am Rande Westeuropas geworden. Wieder Gelegenheit für reichlich Lamoyanz, für Loblieder auf den großen Verlierer, auf Franz II. Rákóczi.
Der arme christliche Fürst, der irgendwo in der Türkei am Ufer des Meers steht und traurig in Richtung seiner Heimat schaut.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Franz II. Rákóczi, der am 27. März 1676 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.